Wir kommen heute zum Abschluss unserer Serie, die Gnadenlehren im Johannesevangelium. Die Gnadenlehren im Johannesevangelium. Und wir wollen dafür einen Text im Johannes aufschlagen, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 12. Und wir lesen die Verse 37 bis 43. Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 37. Obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Die sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Der reformierte Theologe B.B. Warfield, er schrieb in seinem Buch The Plan of Salvation, zu Deutsch der Plan der Rettung: Es gibt letzten Endes nur zwei Heilslehren. Die, dass die Rettung von Gott kommt, und die, dass die Rettung von uns selbst kommt. Das eine ist die Lehre des Christentums, das andere ist die Lehre des weltweiten Heidentums. Das zugrunde liegende Thema der ganzen Reihe der Gnadenlehren im Johannesevangelium ist dieses: Die Rettung kommt von Gott allein. Das ist das Fundament der Gnadenlehren. Das ist die Lehre, die auch das Christentum einzigartig macht. Es ist die Gnade unseres Rettergottes, der alles zu verdanken ist. Es ist nicht, dass wir Menschen ein System von Aufgaben bewältigen, erledigen können und deswegen uns den Segen Gottes verdienen. Nein, es ist die Gnade Gottes. Gott ist souverän in all seinem Tun und er ist hinabgekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat alles getan, um Menschen zu erretten. Es ist die Gnade des souveränen Rettergottes. Und das ist tatsächlich einzigartig. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die einen Gott verkündigt, der gnädig ist. Es gibt keine andere Religion in dieser Welt. Und es ist so gänzlich gegen die menschliche Natur. Wir wollen doch immer auf uns selbst schauen und nur wissen, was wir tun müssen, damit wir etwas verdienen. Aber Gott, er streicht das alles durch. In seinem Wort macht er klar, es ist allein die Gnade. Es ist die Gnade Gottes. Und das ganze Johannesevangelium, es betont ausdrücklich diese absolute, diese völlige Rettergnade des souveränen Gottes. Ich sagte neulich einem Bruder, es würde ausreichen, nur das Kapitel 1, 3, 6 und 10 aus dem Johannesevangelium zu nehmen. Und man könnte dennoch mit voller Gewissheit alle Gnadenlehren aufs Deutlichste bekräftigen und beweisen. So gefüllt ist das Johannesevangelium von diesem Blick der Herrlichkeit des souveränen Gottes, dass nur eine Handvoll Kapitel schon ausreichen würde, um jede einzelne dieser Lehren aufs Deutlichste zu betonen und zu beweisen. Heute zum Abschluss dieser Serie schauen wir uns zum einen an, wie die Gnadenlehren mit der Herrlichkeit Gottes verbunden sind. Es sind nicht nur einzelne Aspekte irgendwie voneinander getrennt, sondern es geht hier um die Herrlichkeit Gottes. Und zum zweiten wollen wir uns anschauen, was diese Gnadenlehren mit der Verherrlichung Gottes zu tun haben. Also erstens, die Herrlichkeit des souveränen Gottes. Gott ist souverän, darum geht es in den Gnadenlehren. Gott ist souverän. Was bedeutet souverän? Souverän könnte man übersetzen mit darüber befinden oder überlegen sein. Jemand, der souverän ist, er befindet sich über einer Sache. Er ist überlegen. Übertragen heißt das, jemand kann unumschränkt oder selbstständig handeln, er wird nicht gehindert. Politisch sprechen wir manchmal davon, dass ein Staat oder ein Land souverän ist. Das heißt, es kann die staatlichen Hoheitsrechte unumschränkt ausüben. Es ist nicht abhängig von irgendeinem anderen Staat oder von einem anderen Herrscher, sondern es kann all die staatlichen Rechte völlig autonom verwalten. Wir sprechen aber auch davon, dass jemand souverän handelt. Wenn eine Person einer Aufgabe jederzeit gewachsen ist, wenn eine Person jederzeit überlegen ist und alle Herausforderungen meistert, ohne dabei in Gefahr zu raten, ohne dabei zu straucheln, ohne dabei irgendwie behindert zu werden, dann können wir sagen, oh, er hat souverän gehandelt. Der Geschäftsmann oder der Kanzler oder der Präsident, er hat die schwierige Aufgabe mit großer Souveränität bewältigt. Er war jederzeit Herr der Lage. Ihm ist nichts aus den Händen geglitten. Es blieb auch nichts unberücksichtigt. Es kam nicht irgendwie etwas hervor, was nicht bedacht war, was dann plötzlich zu einem großen Problem wurde. Nein, völlig souverän. In unserem Predigttext hier in Johannes 12, da befinden wir uns an einem Wendepunkt in dem Evangelium. Es geht nämlich hier zum Ende des öffentlichen Dienstes, des öffentlichen Wirkens von Jesus. Die ersten 12 Kapitel beschreibt Johannes so das öffentliche Wirken Jesu und dann ab Kapitel 13 geht es um einen Leidensweg, um erstmal diese persönliche Begegnung mit seinen Jüngern und dann den Weg zum Kreuz. 3 Jahre lang hat Jesus ganz öffentlich gearbeitet. Er wanderte im ganzen Land Israel umher, er hat gelehrt, er hat gedient. Und sein Jünger Johannes ergibt hier einen Rückblick. War Jesu Wirken souverän? Oder doch eher angeschlagen? Blieb es doch irgendwie unter den Erwartungen, unter den Prognosen? Und Johannes, er schreibt hier, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte. So viele Zeichen. Oh ja, in gewisser Weise war Jesu Handeln absolut souverän. Die Elemente dieser Welt waren Jesus völlig untertan. Erinnert ihr euch? Er konnte Wasser zu Wein machen. Sogar konnte er auf dem Wasser gehen. Souverän wie nur irgendetwas schritt er auf den Wellen in der Nacht zu seinen Jüngern. Und die Wellen und der Wind, sie mussten ihm gehorchen. Der Sturm wurde still. Jesus war souverän über die Elemente dieser Welt. Er vermehrte Brot und Fisch 1000-fach, sodass eine große Menge satt wurde. Er war Herr der Lage. Aber er hatte auch volle und souveräne Macht über die Krankheiten von Menschen und über die Konsequenzen der Sünde. Er konnte aus der Ferne einen Jungen heilen, den Jungen des Hauptmanns. Er konnte einen jahrzehntelang lahmen Mann, der nicht gehen konnte, wieder aufrichten mit nur einem Wort. Und sogar einen schon blind geborenen Mann machte er sehend, sodass die Menschen sich verwunderten. Das haben wir seit Anbeginn der Zeit noch nicht gehört. Er war sogar souverän über den Tod. Er erweckte den schon begrabenen Lazarus wieder zum Leben. Ja, es gab viele Herausforderungen im Leben von Jesu, in seinem Dienst, aber er bewältigte sie souverän. Ganz zu schweigen von den vielen Debatten und Streitgesprächen, in die er verwickelt wurde von den Pharisäern und von den Priestern, wie sie ihn versuchten zu locken mit Listen und Fragen stellten. Aber er war so erfüllt von Weisheit, dass er ihm allen eine Antwort geben konnte. Er war souverän in jedem Wort, sodass selbst die Tempelwächter bekennen mussten in Johannes 7, Vers 46, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er ließ sich nicht fangen mit Worten. Er war souverän. Jesus war souverän über die Materie. Er war souverän über die äußeren Probleme von Menschen, sogar über den Tod und auch über die Worte und Lehren. Doch Johannes gibt jetzt hier zu, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, obwohl er in so vielen Dingen ja so souverän war, glaubten sie nicht an ihn. Jesus ist so mächtig und weise und wirksam gewesen, hat so deutlich gezeigt und bewiesen, dass er der versprochene Retter ist, der Messias, von dem schon die Propheten im Alten Testament verkündet haben. Aber obwohl er all das so souverän geleistet und ausgeführt hat, was erforderlich war, um zu zeigen, dass er der Retter ist, glaubten sie nicht an ihn. Sie glaubten nicht an ihn. Woran liegt das? Wir würden doch erwarten, dass Johannes damit bestätigen will und vielleicht so fortfährt. Jesus hat alles Nötige getan. Aber die Frage, ob jemand glaubt und errettet wird, das liegt eben letzten Endes beim Menschen. Da kann Jesus eben auch nichts tun. Er hat seinen Teil geleistet, aber der Mensch muss seinen Teil leisten. Jesus hat alles getan, was er konnte und hat seine Aufgabe wirklich gut gemacht. Aber bei dem Thema der Rettung, bei dem Thema des Glaubens, da ist Gott nicht souverän. Da kommt es doch auf den Menschen an. Er muss so die letzte Entscheidung treffen, diesen letzten Schritt gehen, damit all das wirksam wird, was Jesus getan hat. Das doch eben etwas enttäuschende, etwas gescheiterte Geschäft ist eben auch abhängig von der Nachfrage des Menschen. Der Mensch glaubte eben nicht. Da kann man nichts machen. Jesus ist souverän über allem, über die Materie, über die Elemente, über die Krankheit, selbst über den Tod, über alle Worte. Aber beim Herzen des Menschen ist eben eine Grenze. Der Glaube ist ja eine freie Entscheidung des Menschen. Wir könnten solch eine Argumentation bei Johannes erwarten. Und so wie er hier im Predigttext einleitet, da denkt man wirklich, oh, jetzt kommt quasi diese Begründung, dass halt der Glaube ganz in der Verantwortung des Menschen steht. Nun, das ist aber nicht das, was Johannes schreibt in diesem Text. Er zitiert aus dem Propheten Jesaja. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Das ist der erste Vers aus Jesaja Kapitel 53. Und Freunde, das ist kein Zufall. Das Kapitel, welches am deutlichsten, am klarsten, am eindrucksvollsten von dem stellvertretenden Sühneopfer des Messias für die Seinen spricht. Die vielleicht bedeutendste alttestamentliche Prophezeiung auf die Form der Rettung Gottes, den leidenden Gottesknecht, der für sein Volk sein Leben gibt, unschuldig bestraft wird, ja, stirbt für die Sünden seines Volkes. Dieser Abschnitt, er beginnt mit den Worten, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Es war Gottes souveräner Plan, dass die Rettung in menschlichen Augen niedrig sein soll. Doch der Arm des Herrn wird denen geoffenbart, die er dafür bestimmt hat. Dass so viele Menschen nicht glaubten, das war kein Fehler, das war kein Scheitern, kein unvorhergesehenes Problem, keine Fehleinschätzung. Es war 700 Jahre vorher im Wort Gottes prophezeit. Gott wusste es, Jesus wusste es, ein souveräner Plan. Und hier, direkt am Anfang dieses kostbaren Abschnittes, eines der wichtigsten Kapitel des Alten Testamentes, es bezeugt, ja, viele werden nicht glauben. Aber der Arm des Herrn wird sich offenbaren. Aber Johannes, er zitiert noch weiter. Ein zweites Zitat aus dem Propheten Jesaja. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Gott wusste nicht nur im Vorfeld, dass viele nicht glauben werden. Es war sogar Teil von Gottes souveränem Handeln. Ja, Gericht und Rettung sind völlig in Gottes Hand. Verstockung und Bekehrung sind völlig in seiner Macht. Seht ihr, dass das hier in diesem Vers drin steckt? Da haben Menschen Jesu Wunder gesehen und sie glaubten nicht. Woran liegt das? Es hat Gott gefallen, sie in ihrer Verblendung zu richten. Es hat Gott gefallen, sie in Blindheit zu verstocken. Da gab es Menschen, die haben seine Worte gehört und sie glaubten nicht. Woran liegt das? Gott hat ihr böses Herz verstockt. Er hat beschlossen, ihre Augen nicht sehen zu machen. Er hat beschlossen, ihr Herz nicht verstehen zu lassen, ihnen keine Bekehrung zu schenken und sie nicht geistlich zu heilen. Dieser Vers, dieses Zitat kommt in allen vier Evangelien vor. Aus Jesaja 6. Es kommt in allen vier Evangelien vor. Und es besagt nichts anderes als das, Gott ist souverän in der Rettung von Menschen. Ich weiß, dieser Vers, er hat mich beunruhigt, noch bevor ich die reformierte Theologie kennenlernte. Und ich bin immer wieder an diesem Vers hängen geblieben und ich habe ihn nicht verstanden, weil ich konnte es nicht zusammenbringen mit der Form, wie ich Rettung verstanden habe. Und ich bin zu einem Theologiestudenten hingegangen und habe ihn gefragt, wie verstehst du diesen Text? Und ich glaube, er kannte ihn noch nicht mal. Aber alle vier Evangelien betonen die Souveränität Gottes in der Rettung. Gott ist völlig souverän. Es gibt letzten Endes nur zwei Heilslehren, die, dass die Rettung von Gott kommt und die, dass die Rettung von uns selbst kommt. Das eine ist die Lehre des Christentums, das andere ist die Lehre des weltweiten Heidentums. Johannes, der Apostel Johannes, er schreibt hier bei diesem Wendepunkt, bei diesem Rückblick auf den Dienst Christi, beschreibt er so betont und so deutlich, wie es nur geht, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Nach unseren menschlichen Augen scheint es irgendwie wie ein Problem. Hier ist irgendwie etwas unter den Erwartungen geblieben. Hier hat irgendwie etwas nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber Johannes sagt, erinnert euch an die Prophetie von Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Gott ist souverän in der Rettung von Menschen. Aber schon früh in der Geschichte gab es auch innerhalb der christlichen Kirche diesen Hang von dem einen System, dass die Rettung allein von Gott kommt, zu dem anderen zu schwenken, dass der Mensch doch irgendwie auch den letzten Schritt machen muss. Dass die Rettung doch irgendwie doch auch von den Menschen kommt. Kannst du dir das vorstellen? Es geht so sehr gegen unser menschliches Selbstverständnis, gegen unsere Selbstgerechtigkeit, gegen unseren Stolz, dass wir uns den Segen Gottes nicht verdienen können, sondern völlig auf die Gnade des rettenden Gottes angewiesen sind. Und seit jeher versuchen die Menschen, das Wort Gottes doch irgendwie so zu drehen, so zu wenden, dass der Mensch doch ein bisschen mehr aufgewertet wird. Dass der Mensch doch ein bisschen mehr erhöht wird. Denn so wie Gott den Menschen beschreibt, das ist ja kaum zu ertragen. Dass wir so völlig unnütz sind, geistlich gesprochen. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, so ganz ohne Kraft und Vermögen. Das geht uns Menschen doch gehörig gegen den Strich. Die Rettung kommt von Gott. Das macht Gott zwar groß, aber das macht uns Menschen ja so klein. Wie können wir das denn ertragen? In der Reformationszeit wurde diese christliche Lehre von der Souveränität Gottes wieder deutlich hervorgehoben. Die Rettung ist ganz von Gott, allein aus Gnade. Allein zur Ehre Gottes. Allein Christus. Doch es dauerte nicht lange. Da kam es selbst in der reformierten Kirche zu Spannungen. 1603, nur wenige Jahrzehnte nach dieser ersten Generation der Reformatoren, da fing der Theologieprofessor Jakob Arminius in der niederländischen Universität von Leiden an zu unterrichten. Er selbst hatte gelernt unter Theodor Beza, dem Nachfolger von Calvin. Und er war auch in der Teil der reformierten Kirche. Er schwor dem reformierten Bekenntnis und dem Katechismus die Treue, sammelte aber eine Schar von Schülern um sich, denen er ein anderes Menschen- und Gottesverständnis lehrte. Ein anderes Verständnis der Rettung. Und nach Arminius' Tod gründeten seine Anhänger eine Protestbewegung. Sie nannten sich die Remonstranten, das heißt die etwas zurückweisen, die Zurückweisenden. Sie klagten nämlich gegen die reformierte Lehre, dass die Rettung allein durch Gott kommt. Sie wiesen sie scharf zurück, die Remonstranten. Und dazu verfassten sie 1610 fünf Artikel, mit welchen sie eine Änderung der offiziellen Lehre der reformierten Kirche wünschten. Sie erklärten in ihren fünf Artikeln folgende Grundsätze. Ich fasse es einfach mal zusammen. Zum einen, dass die menschliche Natur zwar gefallen ist und auch Gottes Gnade braucht, dies aber letzten Endes doch in Zusammenarbeit mit den Menschen geschieht. Dass Gott nur die Menschen erwählt, deren Glauben und Ausharren er schon im Vorhinein gesehen hat. Dass Jesus für alle und jeden einzelnen Menschen die Sünden bezahlt hat. Und dass der Mensch der Gnade Gottes widerstehen kann. Und dass auch wahre Gläubige vom Glauben abfallen können und verdammt werden. Wegen dieser fünf Artikel der Remonstranten trafen sich über 80 Gelehrte aus Europa, auch einige Deutsche und Engländer, aber hauptsächlich Holländer waren da, und in 154 Sitzungen haben sie sich in Dordrecht zusammengefunden. Und sie antworteten auf diese fünf Artikel dieser Protestbewegung, dieser Remonstranten, mit einer wunderbar biblisch fundierten, mit einer besonnenen, mit einer pastoralen und ausgewogenen Antwort auf die fünf aufgeworfenen Kritikpunkte. Heraus kam eine Abhandlung, die sauber erörtert und erklärt, was wir unter den Gnadenlehren verstehen. Der Mensch ist völlig verdorben. Sie erklären hierzu unter anderem: So werden denn alle Menschen in Sünden empfangen und als Kinder des Zorns geboren, untüchtig zu allem seligmachenden Guten, geneigt zum Bösen, tot in Sünden und als Sklaven der Sünde. Sie wollen und können weder zu Gott zurückkehren, noch ihre verderbte Natur bessern oder sich zu deren Besserung bereitfinden, ohne die Gnade des wiedergebärenden Heiligen Geistes. Der Mensch ist völlig verdorben. Und sie betonten, die Erwählung Gottes ist nicht im Menschen begründet, so wie die Schüler von Arminius lehrten. Hier schreiben sie unter anderem: Diese Erwählung ist ein unveränderlicher Vorsatz Gottes, durch den er vor der Grundlegung der Welt aus dem gesamten Menschengeschlecht, das aus der ursprünglichen Gerechtigkeit durch eigene Schuld in Sünde und Verderben gefallen war, eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger als andere sind, sondern mit ihnen in demselben Elend verkehren, aus lauter Gnade zur Seligkeit auserwählt hat in Christus. Und sie schreiben, das Sühnopfer Jesu ist nur für die Erwählten bestimmt. Es war kein theoretisches Sühneopfer als eine Möglichkeit für alle, sondern sie schreiben, Gott wollte, dass Christus durch das Blut seines Kreuzes, mit dem er den neuen Bund besiegelt hat, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Zungen, alle diejenigen und nur die, die von Ewigkeit her zur Seligkeit erwählt und ihm vom Vater gegeben sind, kräftig erlösen. Mit dem Glauben, den er ihnen wie andere seligmachenden Gaben des Heiligen Geistes durch seinen Tod erwarb. Und sie lehrten, dass die Gnade Gottes die Erwählten unwiderstehlich überwindet. Wenn Gott den Auserwählten sein Wohlgefallen erzeigt und die wahre Bekehrung in ihnen wirkt, dringt er auch mit der kräftigen Wirkung desselben wiedergebärenden Geistes bis ins Innerste des Menschen hinein. Er öffnet das Herz, das geschlossen ist. Er erweicht, was verhärtet ist. Er beschneidet, was unbeschnitten ist. Dem Willen gibt er eine neue Beschaffenheit und bewirkt, dass dieser Wille, der tot war, lebendig wird, der böse war, gut wird, der nicht wollte, jetzt wirklich will, der widerspenstig war, gehorsam wird. Und Gott bewahrt die Erwählten in ausharrendem Glauben bis zum Ende. So wird ihnen denn nicht durch ihr Verdienst oder ihre Kraft, so schreiben sie, sondern aus Gottes gnädiger Barmherzigkeit dies zuteil, dass sie weder ganz aus dem Glauben und der Gnade fallen, noch bis ans Ende in dem Fall liegen bleiben oder verloren gehen. In Hinsicht auf Gott kann es überhaupt nicht geschehen, weil weder sein Rat geändert, noch seine Verheißung gebrochen, weder die Berufung nach seinem Vorsatz widerrufen, noch die Verdienste, Fürbitte und Bewahrung Christi unwirksam gemacht, noch auch die Versiegelung des Heiligen Geistes vereitelt oder vernichtet werden kann. Eine wunderbar gottzentrierte Lehre. Die Lehren der Gnade. Sie werden auch manchmal die 5 Punkte des Calvinismus genannt. Und in gewisser Weise ist das irreführend, denn diese Punkte waren nicht gedacht, die calvinistische Lehre zusammenzufassen, sondern es waren 5 Punkte als eine Antwort auf diese 5 Artikel der Remonstranten, den Schülern von Arminius, auch Arminianer genannt. Es war eine Antwort auf diese 5 Kritikpunkte. Doch das eigentliche Thema hinter alledem ist die Souveränität Gottes. Es geht um die freie und völlige und ungebundene, unbeschränkte Herrschaft Gottes, auch in der Rettung von Menschen. Gott ist nicht nur souverän in der Schöpfung über die Elemente, er ist nicht nur souverän über die Umstände, er ist souverän über die Rettung von Menschen. Im Calvinismus geht es darum, Gott Gott sein zu lassen und nicht den Menschen zu erheben zu einem Gott. Es geht um die Ehre Gottes, es geht um die Herrlichkeit Gottes, es geht um die Macht Gottes in allen Dingen und ihn dafür zu verehren. In diesen 5 Bereichen gab es aber die meisten Streitpunkte gegen diese Vorherrschaft Gottes. Und darum hat diese Synode 5 Antworten auf entscheidende Fragen der Rettung gegeben, welche die Herrlichkeit Gottes in seiner souveränen Gnade wunderbar betonen und biblisch begründen. Die Frage ist, kommt die Rettung allein von Gott oder ist es zumindest auch und entscheidend ein Verdienst von Menschen? Kann man beides miteinander aufrichten? Die Ehre und die Herrlichkeit Gottes und die Ehre und den Verdienst von Menschen. Oh nein. Oh nein. Wer den Menschen durch falsche Kompromisse erhebt, der verunehrt Gott. Wer die Ehre Gottes aber bestehen lässt und hochhält, der muss das biblische Menschenbild ertragen und bekennen. Die Rettung ist allein von Gott, der Mensch ist nichts nütze. Doch außer der Tatsache, ob man nun diese Lehre mag oder nicht, ob man nun das bestätigen kann, was Johannes hier schreibt oder nicht, was macht es denn eigentlich praktisch für einen Unterschied? Und das wollen wir uns in einem zweiten kurzen Punkt anschauen. Die Verherrlichung des souveränen Gottes. Also es geht nicht nur um die Herrlichkeit, die Gott in sich selbst hat, aufgrund seiner Kraft, aufgrund seines Vermögens, aufgrund seiner Wirkung, sondern nun auch um die Verherrlichung des souveränen Gottes. Die Lehren der Gnade sind nicht nur ein theologisches und, ich bin überzeugt, ein biblisches Lehrsystem der Rettung. Es macht auch einen Unterschied im Leben der Gläubigen. Nun, ich glaube, dass es auch heute sehr viele wahre Christen gibt, die dennoch glauben, dass sie selbst letztendlich einen wichtigen Anteil am Heil beigetragen haben. Die für sich selbst sagen, es gab da diesen Tag, da habe ich mich mal ganz ernsthaft hingesetzt und ich habe die Bibel gelesen und ich habe gedacht, oh, ich entscheide mich dafür. Ich will Jesus gehören, ich lade ihn in mein Herz ein, ich mache das jetzt fest. Ich glaube wirklich, dass es wiedergeborene Christen gibt, wirklich gläubige Menschen, die glauben, dass die einen ganz wichtigen Anteil hatten an der Rettung. Ja, dass es letztendlich ein Stück weit an ihrer Entscheidung lag. Ich glaube, dass dieses Verständnis zwar falsch ist und auch nicht biblisch, aber dennoch zweifle ich nicht, dass es unter ihnen viele gibt, die wirklich gerettet sind, die das ewige Leben haben. Doch es macht einen Unterschied im Leben. Und darum geht es mir. Es macht einen Unterschied, wie ich den Menschen beurteile und wie ich Gott sehe. Es gäbe viel zu nennen, doch vier Betonungen will ich heute mal angeben. Zum einen, gottesfürchtige Anbetung. Johannes, er schreibt hier in Vers 41, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesaja, er hatte inmitten großer politischer Umbrüche, inmitten von Gefahren, eine Vision von der Herrlichkeit Gottes. Er sah in einer Vision Gott souverän auf dem Thron, im Tempel, und alles war unter seiner Kontrolle. Alles ist unter seiner Kontrolle. Er ist absolut souverän, eine herrliche Erscheinung. Und die Engel, sie bedecken sich und rufen ehrfürchtig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und Jesaja, er fällt nieder im Anblick dieser Herrlichkeit und im Anblick dieser Heiligkeit. Und er erkennt seine eigene Schuld. Er erkennt all seine Unfähigkeit, all seine Unreinheit. Er fällt nieder und sagt, wehe, ich vergehe. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen, aus einem Volk von unreinen Lippen. Wehe, ich komme um. Jesaja sah seine Herrlichkeit, schreibt der Apostel Johannes. Und er meint damit Jesus. Jesaja sah die Herrlichkeit Jesu in diesem wunderbaren Kapitel in Jesaja 6. Das ist das, was Johannes hier in Johannes 12 sagt. Man kann es nicht anders verstehen. Er sah Jesu Herrlichkeit, diese göttliche Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit Jesu, die er sah und von der er hier schreibt. Es war die souveräne Herrlichkeit Jesu als Herrscher über alles, dessen Gewand den ganzen Tempel erfüllte, der souverän thront, vor der dieser große Prophet Jesaja niedersank. Jesaja sah die Herrlichkeit des Thronenden, des Herrschenden. Und Johannes, er weiß diese Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt, diese Herrlichkeit dessen, der so erhaben ist über alle Dinge. Es ist die Herrlichkeit des Gekreuzigten und Auferstandenen. Es ist die Herrlichkeit dessen, der so niedrig geworden ist. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, an den so viele nicht glauben wollten. Jesaja sah seine Herrlichkeit und er sank vor ihm nieder. Und Johannes, der Apostel, er schreibt im 1. Kapitel, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott ist absolut herrlich und anbetungswürdig in all seinem Tun. Erniedrigt, verlassen, verspottet. Und dennoch der herrliche, souveräne, alles kontrollierende, über alles herrschende König. Jesus Christus, der Gekreuzigte, oh, ihm gebührt unsere Anbetung. Der Erniedrigte, er ist auch der Erhöhte. Der Gekreuzigte, er ist der ewig Lebende. Die Lehre der Souveränität Gottes lässt uns ehrfürchtig anbeten zu jeder Zeit. Johannes, der Apostel, er erinnert daran, Christus ist herrlich und anbetungswürdig zu jeder Zeit. Oh, es ist die Souveränität, die Jesaja sah, vor der er niedersank, die wir in Christus sehen. Ein herrliches Bild von dem dreieinigen Gott zu jeder Zeit. Er ist souverän. Es bringt uns zur Anbetung. Zwar zu einer gottesfürchtigen Anbetung. Zu einer Anbetung, wo wir unsere eigene Schuld erkennen und gestehen müssen, wehe mir, ich komme um. Aber wo wir mit den Engeln preisen können. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Alles, was er tut, ist herrlich und gut. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Nun, hast du diese Souveränität Gottes gesehen? Dann treibt es dich zu einer Anbetung wie nie zuvor. Und es gibt als weiteren Punkt eine tröstende Gewissheit. Noch einmal, die sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wie gesagt, in großer politischer Unruhe sieht Jesaja die Herrlichkeit Gottes im Tempel thronend. Der König Usia ist nach jahrzehntelanger guter Herrschaft gestorben und alle sind verunsichert. Was wird jetzt sein? Wie wird sein Sohn regieren? Wird er diese gute Herrschaft weiterführen oder wird er abfallen? Es ist große Angst da. Usia, er wurde sogar gerichtet von Gott, weil er am Ende seines Lebens sich erdreistet hat, sich selbst erheben wollte, sich selbst in den Tempel hineingehen wollte, was ihm nicht gestattet war. Er hat Gott nicht so verehrt, wie er es sollte. Und in diesem Todesjahr von dem König Usia, da sieht Jesaja die Herrlichkeit Gottes. In all dieser Not, in all dieser Angst, in dieser Furcht, was wird die Zukunft bringen? In dieser Zeit sieht Jesaja die Herrlichkeit Gottes, wie er souverän thront in dem Tempel. Und Gott spricht zu Jesaja von Unheil, von Strafe, von Not, von Gericht, von Verstockung, von Blindheit. Doch Jesaja, er ergibt sich getrost und gewiss in dieser Zeit unter die Herrschaft Gottes. Er hat keine ungewisse Angst mehr. Er fürchtet sich nicht mehr. Warum? Er sah seine Herrlichkeit. Er sah seine Herrlichkeit. Auch der Unglaube und die Gottlosigkeit seiner Zeit erschreckte ihn nicht mehr, denn Gott herrscht. Die Erkenntnis der Souveränität war Jesajas Trost inmitten einer schweren Zeit. Die Erkenntnis der Souveränität Gottes war mir einst selbst der einzige Trost, der einzige Halt in einer Situation, in der ich umgeben war von Gottlosigkeit und bitterem Spott. Doch nicht nur Trost im Blick auf die Ungläubigen, sondern wie viel mehr der Trost im Blick auf die Rettung. Jesaja erlebte, wie seine Unreinheit durch feurige Kohlen vom Altar gereinigt wurde. Ein Engel kam und reinigte seine Lippen. Er legte eine feurige Kohle in einem Bild, in einer Vision, in seinem Mund, dass er gereinigt war. Diese Gnadenlehren der völligen Souveränität Gottes in der Rettung, dass die, die er erwählt hat, er sie auch bekehrt und überwindet und für sie gesühnt hat und sie unüberwindlich erneuert und bis zum Ende bewahrt. Oh, diese Gnadenlehren, sie sind das Siegel Gottes in unseren Herzen, das hineingebrannt wird. Du bist rein, du bist heil, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Bei all dem Unglauben dieser Welt, und wenn auch viele nicht glauben, Gott kann erhalten und bewahren bis zum Ende. Ein gewisser Trost. Gott ist souverän. Ich gehöre ihm. Und es gibt demütigen Gehorsam. Demütiger Gehorsam. In Vers 42 und 43 lesen wir hier eine etwas merkwürdige Situation. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Hier werden Menschen beschrieben, die irgendwie an Jesus glaubten. Sie glaubten seiner Botschaft, sie glaubten auch, dass er der ist, der er sagt, der er ist. Aber da ist etwas, was sie hindert. Es hindert sie etwas, Jesus nun auch ganz zu folgen und ihm völlig gehorsam zu sein. Was ist das? Ihre hohe Meinung von sich selbst und ihre hohe Meinung von anderen Menschen. Sie wollten ihren Status nicht verlieren. Sie wollten nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Sie wollten das Ansehen der anderen Menschen nicht verlieren. Sie wollten doch geachtet werden. Sie wollten doch als gut angesehen werden. Und dafür brauchte man die Präsenz in der Synagoge. Sie wollten doch als fromm und gottesfürchtig angesehen werden. Sie wollten doch, dass die anderen Menschen sie nicht ausschließen. Sie wollten doch die Vorteile genießen. Doch die Gnadenlehren, sie machen Gott groß, aber den Menschen klein und nichtig. Ja, sie drücken das eigene Ich in den Staub und das Lob des Menschen ebenso. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Doch es lässt sich auch umkehren, wer vor den Menschen niederkniet und von den Menschen viel erwartet, wie kann er im demütigen Gehorsam Gott ehren? Aber eine große Sicht von Gott ist nötig, damit wir demütig und gehorsam folgen können. Eine hohe Meinung von dir selbst, eine hohe Meinung von dem Menschen, von seinem Potenzial, von seinen Kräften, von seinen Verdiensten. Aber es bringt uns zu falschen Kompromissen. Und noch ein letztes, dankbarer Dienst. Hier in Vers 43 heißt es, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Als Johannes der Täufer mitbekommen hat, wie seine Jünger um seine Ehre besorgt waren. Warum? Weil da war dieser Jesus und der bekommt schon mehr Jünger als Johannes der Täufer. Und bei ihm werden mehr Leute getauft als bei Johannes dem Täufer. Und dieser Jesus, er wird immer bekannter. Aber Johannes, er weiß, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Er weiß alles, was ich habe, alles, was ich tue, all das, was meinen Dienst ausmacht. Es geht nicht um meine Ehre. Ich habe es von Gott empfangen. Ich habe es von Gott empfangen. Es ist eine gnädige Gabe des souveränen Gottes. Und dieses Verständnis befähigt ihn nun freudig. Er spricht von der Freude des Freundes eines Bräutigams. Dieses Verständnis befähigt ihn freudig zu sagen, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Oh, soll meine Ehre doch in den Staub gehen, wenn doch seine Ehre aufgerichtet wird. Ich kann freudig und dankbar dienen, und wenn es solch ein niedriger Dienst ist. Ich kann freudig und dankbar dienen, denn ich weiß, all das, was ich habe, ist Gottes Gnade. Und all das, was ich will und mir wünsche, ist die Ehre meines Herrn. Er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern die Ehre Jesu, dem er freudig diente. Ein Blick und eine Schau der Souveränität Gottes in all seinem Wirken und auch in seiner Rettung. Wir haben nichts empfangen, auch nicht eins, was wir nicht aus dem Himmel bekommen haben. Keine geistliche Segnung. Nichts haben wir empfangen, was nicht Gott gewirkt hat, wofür wir ihn nicht dankbar preisen sollten. Und darum können wir ihm dankbar dienen. Und wenn auch unsere Ehre in den Staub gedrückt wird. Wir suchen nicht die Ehre bei den Menschen, sondern die Ehre bei Gott. Und über all dem die Ehre Gottes. Die Lehre der Rettung in der Form dieser fünf Gnadenlehren, die wir im Johannesevangelium beschaut haben, wie wir gesehen haben, sie können zurückgeführt werden auf diese Antworten, die den Arminianern gegen diese fünf Artikel gegeben wurde. Doch das sollte uns nicht daran hindern, die innere Einheit, diese innere Verbundenheit der Gnadenlehren zu erkennen. Die fünf Gnadenlehren, diese fünf Punkte des Calvinismus, in ihren unterschiedlichen Betonungen, in ihren unterschiedlichen Aspekten, in diesen unterschiedlichen Punkten. Sie weisen doch auf dieses eine Thema hin, auf diesen einen Schwerpunkt, auf diese Essenz. Gott ist absolut souverän. Gott rettet Sünder. Es ist Gott allein. Und ihm gebührt alle Ehre dafür. Gott rettet. Der Vater, er erwählt. Der Sohn erfüllt den Willen des Vaters in der Erlösung. Und der Heilige Geist, er wendet das Heil vom Vater und Sohn an den Erwählten an, durch eine Erneuerung. Ein Leben, ein geistliches Leben, das er schafft. Gott rettet. Er tut alles vom Anfang bis zum Ende. Gott plante und er führte aus die Rettung. Er ruft, er überwindet, er zieht, er erneuert, er rechtfertigt, er erlöst, er bewahrt, er verherrlicht bis ans Ende. Und Gott rettet Sünder. Gott rettet Sünder, schuldige Menschen, verdorben, unrein, kraftlos, unfähig. Unfähig zu irgendetwas Gutem. Unfähig auch sogar nur das Gute zu wollen. Gott rettet verdorbene Sünder. Die Rettung kommt von Gott allein, allein aus Gnade. Und dieses Bekenntnis wollen wir aufrechterhalten. Und die Ehre nicht zwischen Gott und den Menschen aufteilen durch falsche Kompromisse. Sünder retten sich nicht selbst, in keiner Weise. Sondern die Rettung kommt vom Anfang bis zum Ende. Völlig und gesamt. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Von Gott allein, dem die Ehre sei, jetzt und für alle Zeit. Unserem herrlichen Gott allein wollen wir verherrlichen und uns ewig an ihm erfreuen. Amen.